Willkommen beim Götze-Podcast Hörbar. Wissen rund um Sicherheitsventile für unterwegs und zwischendrin. Dieser Podcast bietet fundierte Informationen, technisches Hintergrundwissen und Erfahrungsberichte aus der Welt der Sicherheitsarmaturen. Unsere Experten bringen Fachthemen auf den Punkt. Kompakt, klar und praxisrelevant.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Götze Hörbar. Mein Name ist Leonard Sieben vom Götze Vertrieb. Ich freue mich, Sie heute begrüßen zu dürfen. Wenn Götze gemeinsam mit Belz on Tour ist, dann geht es in der Regel richtig heiß zur Sache. Das hat nichts unbedingt jetzt mit den sommerlichen Temperaturen draußen zu tun, sondern vielmehr mit der Applikation, die uns miteinander verbindet. Ja, in der heutigen Podcast-Folge möchten wir zum einen ein paar Grundlagen des Dampfes und der Dampfanwendung thematisieren und dabei auf die Produkte und die Technologie der Firma Belz eingehen. Dafür haben wir uns heute einen Experten ins Studio eingeladen, Michael Hasselbach von der Firma Belz. Michael ist Spezialist im Bereich Regeltechnik, Dampfanwendung und thermische Energiesysteme. Michael, schön, dass du heute bei uns im Studio bist.
Ja, Leo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein beim Götze Hörbar Podcast. Das erste Mal, dass wir jetzt hier einen gemeinsamen Podcast aufnehmen.
Genau.
Ich freue mich sehr auf die Folge.
Ja, ich mich auch. Ja, ich habe jetzt schon von heißen Temperaturen gesprochen. Wir schwitzen schon ordentlich. Jetzt wollen wir noch ein bisschen mehr miteinander warm werden. Zu Beginn gleich mal die Frage, warum gibt es überhaupt Dampf? Und hat der Dampf in der heutigen Industrie überhaupt noch seine Daseinsberechtigung?
Ja, definitiv hat der Dampf eine Daseinsberechtigung. Dampf ist ein hervorragender Wärmeträger. Man kann da relativ viel Energie auf kleinem Raum übergeben. Der Großteil von der Wärmeübergabe steckt in der Kondensation. Das heißt, wenn der Dampf seine Wärme abgibt und zu Kondensat wird, also Dampf wird zu Wasser in dem Sinne, wird sehr viel Energie frei und die nutzt man für eine Wärmeübertragung. Ist für viele industrielle Prozesse unerlässlich, aber auch für die Fernwärme seit vielen Jahren ein großes Thema und auch immer noch ein großes Thema.
Also ist der Dampf keinesfalls heutzutage aus der Industrie oder auch aus der Gebäudetechnik irgendwie wegzudenken?
Nee, das auf keinen Fall, weil wie gesagt, es ist ein hervorragender Energieträger. Oft wird auch diese hohe Temperatur vom Dampf für industrielle Prozesse benötigt und da bietet es sich natürlich an, auch weiterhin mit Dampf zu arbeiten, weil es wie gesagt ein schöner Wärme- und Energieträger ist.
Sehr gut. Jetzt ist ja Dampf nicht gleich Dampf, ja. Also der Dampf kann ja in unterschiedlichen Formen vorliegen. Welche verschiedenen Arten gibt es da von Dampf und wie unterscheiden sich diese? Kannst du da vielleicht mal einen ganz kurzen Abriss auch nur geben?
Na klar, also ich sag mal, die Hauptform vom Dampf, die in den meisten Prozessen dann genutzt wird, einfach weil es technologisch Vorteile hat und weil man die gut handeln kann, ist der Sattdampf. Das ist im Prinzip das Temperatur- und Druckniveau, das sich einstellt gemäß Sattdampftabelle. Das heißt, an dem Punkt, wo der Dampf keine weitere Temperatur mehr abgibt, sondern dann die Kondensation beginnt und diese Hauptmenge an Energie übertragen wird, ist das Sattdampfniveau. Man hat eine Sattdampftabelle, wo man diese Drucktemperaturzuordnung rauslesen kann. Einfaches Beispiel, bei 1 Bar Umgebungsdruck hat man eine Sattdampftemperatur von 100 Grad Celsius. Ab da verdampft Wasser und je höher der Druck ist in der Rohrleitung beispielsweise, wenn man jetzt den Druck erhöht auf 3, 4, 5 Bar, dann gibt es eine entsprechend höhere Sattdampftemperatur. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber bei 4 Bar Druck in der Leitung hat man dann ungefähr 140 Grad Sattdampftemperatur. Das heißt, erst ab diesem Bereich kondensiert dann der Dampf zu Wasser. Das heißt, fällt man unter diese 4 Bar, dann wird aus dem Dampf wieder Wasser.
Okay, heißt also letzten Endes der springende Punkt, der Vorteil vom Sattdampf ist, dass ich die Energie aus dem Kondensationsprozess auch mitnutzen kann.
Richtig, genau. Das ist eigentlich der Haupteffekt vom Dampf. Deswegen wird der Dampf in der Wärmetechnik eingesetzt, weil in dieser Kondensation extrem viel Energie steckt, die man durch einfaches Wasser nicht übertragen kann.
Okay, sprich also, da gibt es ja noch den überhitzten Dampf und den Nassdampf.
Richtig,
genau. Der ist dann, sage ich mal, müsst ihr mit dem auch umgehen können, also handeln können oder wollen wir den einfach gar nicht haben in der Thematik Wärmeübertragung?
Nee, der ist grundsätzlich auch hilfreich, wenn man jetzt beispielsweise relativ lange Rohrleitungswege hinter sich bringen muss, überbrücken muss. Beispielsweise hat man einen relativ langen Weg vom Dampferzeuger zum Produkt, zum Wärmeübertrager, zum Prozess. Dann gibt ja der Dampf, egal wie gut die Rohrleitung isoliert ist, ein Stück weit Wärme ab an die Umgebung. Und da möchte man den überhitzten Dampf dann ganz bewusst haben, damit man diese paar Grad Celsius, Kelvin in der Fachsprache, nutzen kann, um auf annähernd Sattdampfniveau zu kommen. Man möchte den Sattdampf vor Ort haben und nicht schon auskondensierten Dampf, wo dann Kondensat angefallen ist über den Rohrleitungsweg beim Wärmeübertrager. Das heißt, man überhitzt den Dampf ganz bewusst schon am Kessel bzw. am Erzeuger, damit man nicht schon mit Sattdampf rausfährt aus dem Kessel über die Rohrleitung bis hin zur Verwendung, sondern man überhitzt den Dampf bewusst, um einen Puffer zu haben für die Abgabe der Wärme an die Umgebung, weil die einfach nicht vermeidbar ist, egal wie gut so eine Rohrleitung auch isoliert ist.
Ja, spannend, danke für die differenzierte Betrachtung der verschiedenen Dampfarten. Wenn wir jetzt einmal mal über das allgemeine Handling von Dampf sprechen, ja, wir haben ja in dieser Anwendung immer relativ hohe Temperaturen vorliegen und gibt es da gerade im Punkto Apparatebau oder auch was die Anforderungen an die Ventiltechnik angeht, gewisse Dinge, die wir da besonders beachten müssen?
Ja, gibt's. Ich sage mal, das Thema Dampftechnik hat schon eine gewisse Sonderrolle, was den Apparatebau und auch den Armaturenbau betrifft. Ich denke jetzt gerade an Wärmeübertrager. Firma Belz empfiehlt generell keine Plattenwärmeübertrager bei Dampfanwendungen, weil da einfach die Standzeit drunter leidet. Mhm. Es gibt schon auch Marktbegleiter von uns, die das Ganze empfehlen. Wir bei der Firma Belz machen das nicht. Wir arbeiten da generell mit Rohrbündelwärmeübertragern, weil die robuster sind, weil die eine deutlich längere Standzeit haben. Die Plattenwärmeübertrager im Dampf, ja, könnte man einsetzen bei geringen Dampfdrücken. Auch das geht allerdings dann zulasten der Standzeit. Das heißt, man muss so einen Plattenwärmeübertrager dann nach 3, 4, 5, 6 Jahren mal austauschen, weil es doch Undichtigkeiten gibt, weil ja das nicht das absolut geeignete Produkt ist für eine Dampfanwendung. Das sind die Rohrbündelwärmeübertrager deutlich besser, haben eine längere Standzeit und sollten im Dampfbereich immer eingesetzt werden. Thema Armaturen, was sich verbietet in der Dampf- und Kondensattechnik, sind Graugusswerkstoffe. Also die sollten bei Dampf definitiv nicht eingesetzt werden. Okay. Das Minimum ist ein Sphäroguss, bei höheren Dampfdrücken dann Stahlguss oder Edelstahl. Aber wie gesagt, Grauguss bitte nicht in der Dampfanwendung.
Alles klar, vielen Dank. Habt ihr es jetzt richtig verstanden, dass der Wärmeübertrager an sich in eurem System das Herzstück ist, oder? Der fungiert als Systemtrenner, der die primäre von der sekundären Seite auch abtrennt, oder?
Völlig korrekt, ja. Herzstück ist eigentlich ein schöner Begriff. Der Wärmeübertrager ist genau das, was du sagst. Der trennt die Primärseite, ist im Regelfall die Dampfseite, von der Sekundärseite, einer Heizungsseite. Also du hast jetzt hier den Rohrbündel-Wärmeübertrager angesprochen. Da geht es im Prinzip darum, dass man den Dampf primärseitig nutzt, um die Wärme des Dampfes durch die Kondensation nutzbar zu machen und auf eine Sekundärseite abzugeben, typischerweise die Heizungsseite oder irgendeine Prozessseite. Was dann mit dieser Wärme gemacht wird, ist relativ unterschiedlich. Gibt natürlich den Dampf für eine relativ schlichte Heizungsanwendung in der Fernwärmetechnik oder auch in der Gebäudetechnik. Oftmals ist es aber auch so, dass man die relativ hohe Temperatur des Dampfes nutzt, um Prozesse in der Industrie zu beheizen, zu erwärmen, um Stoffe, die auch ein bisschen anders sein können als Wasser, zu erwärmen direkt über diesen Wärmetauscher. Also da gibt es grenzenlose Möglichkeiten, aber die typische Anwendung in der Dampftechnik ist eine Heizungsanwendung, genau.
Okay. Wenn wir jetzt, sag ich mal, neben dem Wärmeübertrager nochmal von anderen Komponenten sprechen, was gibt es noch so für klassische Komponenten in eurem Wärmeübergabeprozess? Was kommt da noch im Einsatz und wie muss, grob gesagt, das Zusammenspiel dieser einzelnen Komponenten aussehen?
Also es gibt natürlich einige weitere Armaturen, die bei so einer Dampfübergabestation, bei so einem Steam-Terminal eingesetzt werden. Das sind beispielsweise Rückschlagventile, das sind Schmutzfänger, das sind natürlich sekundärseitig dann die Sicherheitsventile. Da kommt natürlich der Schnittpunkt zur Firma Götze auch zustande. Da werden wir natürlich im Laufe dieser Folge auch noch ein bisschen im Detail dann näher drauf eingehen.
Richtig.
Dann ein weiterer großer Punkt ist natürlich die Regelungstechnik. Das heißt, es gibt Temperaturfühler, Druckmessumformer, die eingesetzt werden in solchen Stationen. Es gibt Bauteile der Sicherheitskette. Das heißt, wenn wir Lastwechsel haben, wenn eine Anlage mehr oder weniger Temperatur fordert und es kommt bei solchen Regelungsprozessen aufgrund von irgendwelchen Anlagen Störungen zu Übertemperaturen oder zu Überdruck auf der Sekundärseite, Thema Überdruck, da ist dann das Sicherheitsventil natürlich wieder relevant. Ja. Aber grundsätzlich greift zunächst hier mal die Sicherheitskette. Das heißt, das sind dann Sicherheitstemperaturwächter und Begrenzer. Das sind Druckwächter und Begrenzer, die dann aktiv werden, um die Sicherheitsfunktion der Anlage auszulösen. Das ist typischerweise ein Schließen vom Dampfventil. Das heißt, man merkt auf der Sekundärseite eine Übertemperatur oder einen Überdruck. Die Sicherheitskette registriert das und sorgt dann hardwareseitig dafür, dass das Dampfventil geschlossen wird, damit im Prinzip keine weitere Wärme in das System eingebracht wird. Und das ist der elementare Fall der Sicherheitskette, der einfach wichtig ist, um eine Beschädigung von der Anlage oder noch schlimmer, irgendwelche menschlichen Folgen, Verletzungen auf der Sekundärseite bzw. auf der Anlage dann zu vermeiden, weil wir haben hier relativ hohe Temperaturen, wir haben hohe Drücke und da ist natürlich eine gewisse Sicherheitsfunktion von der Anlage relevant, um irgendwelche Schäden auszuschließen.
Hast du jetzt gerade von diesem Notschlussventil gesprochen? Ist es dieses Ventil, was, sag ich mal, diese Wärmeenergiezufuhr letzten Endes dann stoppt?
Richtig, genau. Also vielleicht ein paar Worte noch zur typischen Regelung von einer Dampfübergabestation. Es hat sich in der Industrie die Kondensatanstauregelung durchgesetzt. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen zwei Arten von einer Regelung bei einer Dampfübergabestation. Das ist die dampfseitige und das ist die kondensatseitige Regelung. Die kondensatseitige Regelung ist hier die Kondensatanstauregelung. Geht im Prinzip darum, dass wir das Dampfventil, also das Regelventil auf der Dampfseite immer voll geöffnet haben. Mhm. Es steht immer der volle Dampfdruck am Wärmeübertrager an. Und der Dampf kondensiert dann im Wärmetauscher und wird zu Wasser. Das heißt, es gibt eine Trennschicht von Dampf und Kondensat im Wärmeübertrager. Und wir regeln dann die Leistung des Wärmeübertragers über das Kondensatventil. Das heißt, das Kondensatventil macht weiter auf oder schließt ein bisschen, je nach Leistungsbedarf, und kontrolliert damit die Höhe des Kondensatstands im Wärmeübertrager. Das ist so die typische Regelungsanwendung, die in den meisten Fällen sehr gut geeignet ist. In manchen Fällen ist es nicht geeignet, zum Beispiel wenn sehr schnell auf kurze Zeit sehr viel Leistung benötigt wird. Das heißt, es gibt einen Prozess, der fordert schlagartig Wärme an, dann ist diese Kondensatanstauregelung schlicht zu langsam. Dann gibt es die Möglichkeit, eine dampfseitige Regelung umzusetzen. Das heißt, wir regeln dann nicht mit dem Kondensatventil, sondern mit dem Dampfventil. Das Dampfventil reißt mehr oder weniger schlagartig auf, lässt Dampf in den Wärmeübertrager strömen und wir haben dementsprechend deutlich schneller Wärme im Prozess. Wie gesagt, die kondensatseitige Regelung ist so die Standardregelung, die für die allermeisten Fälle geeignet ist, aber es gibt auch eine dampfseitige Regelung. Kondensatseitige Regelung hat den großen Vorteil, dass Energie eingespart wird. Wir haben ca. 15% weniger Dampfbedarf für die gleiche Leistung auf der Sekundärseite gegenüber der dampfseitigen Regelung. Wie gesagt, nur nicht für 100%ig alle Anwendungsfälle geeignet.
Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr vielschichtigen Thema, dem ihr euch da gewidmet habt. Also sehr spannend. Vielen Dank auch für diese Einblicke, Michael. Gerne. Du hast schon angerissen, Gott sei Dank gibt es ja auch Schnittstellen in der Applikation zwischen Belz und Götze. Wir beliefern euch ja schon seit Jahren mit unseren bauteilgeprüften Sicherheitsventilen. Ich glaube, vereinzelt waren auch schon Überströmregelventile im Einsatz.
Ja, immer mal wieder.
Kleiner Teaser jetzt hier am Rande. Götze erweitert bald sein Druckminderer-Portfolio. Unser erster Dampfdruckminderer ist in den Startlöchern. Und Michael, du kannst dich jetzt schon mal drauf gefasst machen. Wenn es soweit ist, kriegst du den ersten Akquiseanruf von mir.
Ich freue mich drauf, bin gespannt.
Werden wir auf jeden Fall auch nach der Episode noch weiter in Kontakt bleiben.
Ja, das ist schön. Normalerweise bin ich immer derjenige, der hier Akquise-Telefonate machen muss. Aber ich freue mich, wenn du bei mir anrufst.
Jetzt gibt es mal einen kleinen Rollenwechsel, genau. Ja, lehn dich einfach zurück und lass dich dann von mir berieseln, wenn es soweit ist.
Das kriegen wir hin.
Jetzt wäre es für mich interessant zu wissen, du hattest gemeint, im Sekundärkreis ist das Sicherheitsventil installiert.
Ja.
Gibt es noch irgendwie andere Stellen in der Anlage, wo Überdruck- oder Sicherheitsventile eingebaut sind oder ist es rein nur im sekundären Kreislauf?
Nein, das ist nicht rein der Sekundärkreislauf, beziehungsweise bei der Dampfübergabestation ist es ausschließlich die Sekundärseite, das ist richtig. Wir haben allerdings weitere Anwendungen im Dampfbereich, wo man ein Sicherheitsventil setzen könnte, Schrägstrich sollte, beziehungsweise muss. Was mir da jetzt gerade einfällt, sind Dampfdruckreduzierstationen. Das heißt, wenn wir den Dampfdruck über ein Regelventil reduzieren und es gewährleistet sein muss, dass an einem Verbraucher, der jetzt dann mit diesem reduzierten Druck arbeitet, nur ein gewisser Druck auch ankommen darf, dann benötigt es ein Sicherheitsventil. Das heißt, kleines Beispiel, wir haben einen Dampfkessel, der produziert 10 Bar Sattdampf oder leicht überhitzten Dampf. Mhm. Und den fahren wir dann über ein Druckreduzierventil, ein geregeltes Dampfventil, die es von der Firma Belz gibt, entweder elektrisch oder pneumatisch angetrieben, je nach Anwendung auch entsprechend ausgelegt. Und dann haben wir hinter diesem Dampfdruckreduzierventil eine Anwendung, einen Verbraucher, der jetzt nur mit beispielsweise 3 Bar Dampf umgehen kann, beziehungsweise der vielleicht auch auf 6 Bar irgendwo selbstständig abgesichert ist oder der einfach mit diesem höheren Dampfdruck nicht arbeiten kann, dann müssen wir ein Sicherheitsventil hinter unserem Dampfdruckreduzierventil installieren, das dann von der Firma Götze kommt und dafür sorgt, dass es bei einem Ausfall von unserem Druckregelventil hier nicht zu einem Überdruck an der Anlage kommt. Das ist dann eingestellt auf, 4 Bar beispielsweise.
Okay.
Und verhindert dann, dass ein höherer Dampfdruck am Verbraucher ankommt.
Sehr gut. Danke dafür. An der Stelle möchte ich ein bisschen oder in einen kleinen Exkurs überleiten, gerade auch wenn es immer darum geht, das passende Sicherheitsventil für die Dampf- oder für die Heizungsanwendung auszulegen, zu dimensionieren. Wir kriegen sehr regelmäßig in diesem Bereich Heizung und Dampferzeugung Anfragen, bei denen Sicherheitsventile beispielsweise im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung ausgetauscht werden müssen. Und typischerweise kriegen wir dann einfach ein Foto vom Typenschild, wo wir dann sehen, das war bisher eingesetzt und jetzt wäre es natürlich bei uns im Tatian Support ein leichtes zu sagen, der Kunde kriegt das, was bisher verbaut war, beispielsweise ein DN25-Ventil mit 8 Bar und fertig ist der Lack auf gut Deutsch. Aber wenn man sich den Prozess und die Rahmenbedingungen etwas genauer anguckt, dann können wir relativ häufig auch ein kleineres oder ein kompakteres Sicherheitsventil anbieten. Worauf ich hier hinaus möchte, ist das Thema der indirekten Dimensionierung. Denn bei einer indirekten Beheizung nach der DIN EN 12828 wird das Heizungswasser nicht direkt durch einen Wärmeerzeuger erhitzt, sondern über einen Wärmeübertrager von einem separaten Kreislauf erwärmt. Heißt also, wie du es auch vorhin schon richtig angesprochen hast, wir haben 2 Kreisläufe, den Primärkreislauf und den Sekundärkreis, und diese sind über den Wärmetauscher voneinander separiert. Für die indirekte Bemessung sind 4 Größen letzten Endes entscheidend. Das ist zum einen der Einstelldruck und die Temperatur im Sekundärkreis sowie die Temperatur und die Leistung im Primärkreis. Da muss, sage ich mal, im ersten Schritt aus dem Druck im Sekundärkreis die Sattdampftemperatur bestimmt werden. Du hast auch schon angesprochen eingangs mit der Sattdampftabelle. Und liegt dieser Wert über der Temperatur im Primärkreis, dann können wir indirekt bemessen, weil der Wärmeeintrag technisch einfach begrenzt ist. Und dann wird es für uns eigentlich relativ einfach. Man rechnet grob damit, dass 1 kW Leistung in etwa 1 Liter pro Stunde Ausdehnungsvolumen entspricht. Und wenn wir jetzt beispielsweise eine Leistung des Wärmeerzeugers haben von 600 kW, dann entspricht es ungefähr 0,6 Kubikmeter pro Stunde. Und auf dieser Kenngröße wird dann letzten Endes das Sicherheitsventil ausgewählt. Das ist jetzt einfach für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal so ein Beispiel, dass aus dem zuvor vielleicht eingesetzten den 25er 8 Bar Ventil vielleicht auch ein halbzölliges Ventil werden oder entstehen kann. Ja. Also oftmals ist einfach in der Praxis im Feld die Leistung des Sicherheitsventils nicht optimal auf die Anlagenparameter abgestimmt.
Sehr guter Exkurs, Leo. Den Fall hatte ich tatsächlich auch vor kurzem in der Praxis. Da warst du ja auch dann bei uns.
Richtig.
Und hast das ganze Thema mal kurz vorgestellt.
5-1 damals.
Ja, genau. Das war ein bisschen gemein, ja. Da haben wir die ganzen Kollegen aus der Technik mit an den Start gebracht, die natürlich auch mit den Sicherheitsventilen von Götze arbeiten und dementsprechend da ein Interesse am Thema hatten. Und das war echt super, dass du da warst und dich dem Thema angenommen hast. Definitiv ein interessantes und wichtiges Thema, weil es hilft, die Sicherheitsventile nicht überzudimensionieren. Also wenn man bei der indirekten Bemessung bleibt, dann kann man einfach verhindern, dass die Sicherheitsventile unnötig riesig groß werden, weil, wie du gesagt hast, der Druck auf der Sekundärseite, der schließt einfach aus, dass es über den Wärmeeintrag von der Primärseite zu Verdampfungen auf der Sekundärseite kommen kann. Und dann sind wir in einem unkritischen Bereich unterwegs und es reicht ein relativ kleines Sicherheitsventil. Also ich habe mir das gar nicht richtig vorstellen können. Es ging da um eine riesige Anlage, war in dem Fall ein 7 Megawatt Wärmetauscher von uns. Mhm. Und da hat dann ein relativ kleines Sicherheitsventil gereicht. Ich glaube, das war sogar dann DN25.
Ich habe es gar nicht mehr im Kopf.
War auf jeden Fall vorher ein riesiges Sicherheitsventil, das mit der direkten Bemessung rausgekommen wäre. Also wir wären bei DN100 gelandet.
Der Klassiker.
Also
ich verkaufe auch gern DN100 übrigens.
Natürlich, das denke ich mir. Ja. Da klingeln natürlich die Kassen. Aber man muss natürlich schauen, dass man das alles mit Sinn und Verstand auch berechnet. Und man möchte natürlich auch beim Kunden dann wiederum den Auftrag. Dementsprechend bietet es sich da schon an, auf die indirekte Bemessung Wert zu legen.
Ja. Absolut, ja. So, Michael, jetzt möchte ich auch ein wenig in die Zukunft mit dir blicken. Jetzt schauen wir quasi ein bisschen in die Glaskugel von der Firma Belz. Wie entwickeln sich denn aktuell die Energiesysteme weiter Oder kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ja. Wie sieht denn vielleicht in Zukunft das Programm der Firma Belz aus? Wohin geht die Reise?
Ja, also ein ganz großes Thema ist momentan gerade in der Fernwärmetechnik, aber auch in der Industrie, die Abkehr vom Dampf als Heizmedium. Mhm. Muss man ganz klar sagen, das ist ein sehr großes Thema. Hängt einfach damit zusammen, dass für die Erzeugung vom Dampf sehr viel Energie, meistens fossile Energie, derzeit noch eingesetzt wird. Also man hat einen mit Erdgas betriebenen Dampfkessel, man hat ein Kraftwerk, das den Dampf erzeugt über eine Kraft-Wärme-Kopplung, man hat Ölkessel, die mit dem fossilen Brennstoff Erdöl dann den Dampf erzeugen. Und das ist, wie wir jetzt alle wissen, nicht unbedingt der Weg, den wir in der Zukunft weiterhin gehen möchten. Und aus dem Grund versucht man den Wärmeträger Dampf, da wo er ersetzbar ist, und das ist das ganz Wichtige bei der Sache, ist nämlich nicht überall ersetzbar, auch weg zu rationalisieren und durch den Wärmeträger Wasser beispielsweise zu ersetzen. Und okay. Ja, Thema Wasser, das bekommt man vielleicht auch ganz nah am eigenen Beispiel mit. Da haben wir ja das Thema Wärmepumpe, das aktuell immer mehr an Bedeutung gewinnt. Das Thema Fernwärme, es gibt immer mehr Heißwassernetze, die auch kleinere Nahwärmenetze dann bedeuten, wo man im Prinzip mit relativ geringen Temperaturen, beispielsweise schon 90 Grad Vorlauftemperatur, was natürlich weit weg ist von der üblichen Dampftemperatur, wenn man irgendwo zwischen 3 und 10, 12, 16 Bar sich bewegt, wo dann diese relativ geringen Temperaturen einfach zum Einsatz kommen und deutlich weniger Wärmeverluste auftreten und natürlich fossile Wärmeträger ersetzt werden können. Das ist die Diskussion, die wir aktuell mitbekommen, und unsere Herangehensweise bei dem Thema sind dann in vielen Fällen Hybridstationen. Das heißt, okay, das sind Dampfübergabestationen, die auch schon für den späteren Betriebsfall Wasser ausgelegt sind. Ich habe es ja gesagt, der Dampf ist ein relativ guter Energieträger. Das heißt, er benötigt relativ wenig Heizfläche im Wärmeübertrager. Hat man die gleiche Leistung in einer Wasseranwendung, dann braucht man etwas mehr Heizfläche. Wir können das allerdings bei der Auslegung vom Wärmetauscher direkt schon mit berücksichtigen. Das heißt, der Wärmetauscher wird für beide Betriebsfälle, also sprich den Dampf- und den Heißwasserfall, ausgelegt und ist dann mit kleineren Anpassungen für den späteren Wasserbetrieb auch geeignet. Kleinere Anpassung heißt, wir sehen den Anschluss vom Kondensataustritt am Wärmeübertrager, also primärseitig der Dampf kondensiert, das Kondensat verlässt den Wärmeübertrager, braucht dementsprechend bedeutend weniger Fläche als der Dampf selbst und ist typischerweise deswegen mit einer relativ kleinen Nennweite vom Rohr versehen. Wir sehen dann, wenn wir wissen, es gibt eine Hybridanwendung oder die Anlage soll mal später für den Wasserbetrieb geeignet sein, dann sehen wir diesen Austrittsstutzen vom Kondensat am Wärmeübertrager gleich schon in einer entsprechend ausreichenden Nennweite für den Wasserbetrieb vor. Das heißt, für den Kondensatfall oder den Dampfbetriebsfall unnötig groß, aber später schon für den Wasserbetrieb geeignet. Und wir tauschen dann das Kondensatregelventil aus durch einen Volumenstromregler oder ein Kombiventil aus oder ein normales Regelventil für die Wasseranwendung, sodass dann die Anlage, wenn man das Ventil noch anschließt, im Prinzip schon fertig ist für den Heißwasserbetrieb. So, und dann hat man eine Anlage, die für den Dampf leicht überdimensioniert ist, die aber für die Wasseranwendung völlig ausreichend ist, und man braucht keine zwei Anlagen, man hat nicht diese doppelten Umbaukosten, man kann im Prinzip ganz in Ruhe vom Dampf auf das Heißwasser dann umstellen, weil das ist der Gedanke, der in der Industrie viel diskutiert wird. Man möchte weg vom Dampf, weiß aber noch nicht so genau wann und weiß noch nicht so genau, ob man den, genau, ja, erstens wie und wie man den Dampf dann schrittweise umstellt. Und mit so einer Hybridstation haben wir da eine Lösung, die ein Stück weit unabhängig davon macht, wann diese Umstellung kommt, weil solange der Dampf da ist, betreibt man so mit Dampf. Mhm. Sobald dann das Heißwasser ansteht, tauscht man diese Regelstrecke, das sind im Prinzip ein paar Schrauben, die man löst, und schließt das neue Ventil elektrisch an und gut ist.
Ja. Ja, ist klar sichtlich, dass so, sag ich mal, die Belz-Entwicklungspipeline dann auch in Zukunft vom Thema Nachhaltigkeit, intelligente Regelung und auch, sag ich mal, die höhere Effizienzanforderung mitschwingt oder, sag ich mal, in dieser Entwicklungspipeline mit berücksichtigt werden muss.
Definitiv. Also gerade in der Fernwärme haben wir dieses Thema tagtäglich, dass umgestellt wird von Dampf auf Heißwasser oder dass gar kein Dampfnetz mehr gebaut wird, sondern ein neues Heißwassernetz dann mitkommt, wo unsere Fernwärmestationen für Heißwasser dann zum Einsatz kommen. Wie gesagt, in der Industrie ist dieses Bestreben auch da, aber es gibt eben dennoch Prozesse, die nicht vom Dampf wegkommen, einfach weil der Dampf eine hohe Temperatur hat, weil er da ein geeigneter Wärmeübertrager ist, weil der Dampf vielleicht auch in der Erzeugung als ja Abfallprodukt anfällt und dann sowieso da ist und man den jetzt nicht ungenutzt als Wärmequelle hier irgendwie übers Dach dann wegpusten möchte. Also da gibt es die unterschiedlichsten Ausprägungen in der Industrie, aber der Dampf wird auch in den nächsten Jahren nicht aussterben.
Ja, Wahnsinn. Aber ich bin wirklich ganz baff, wie vielstätig einfach diese Anwendung ist, dieses Anwendungsfeld, was da die Firma Belz bedient. Und es hat uns auf jeden Fall heute in der Folge gezeigt, dass es nicht nur irgendwie eine einzelne Komponente ist, sondern einfach ein Zusammenspiel aus verschiedenen Komponenten, die aufeinander abgestimmt sein müssen, um, sag ich mal, eine effiziente Energienutzung bereitzustellen. Also vielen Dank, Michael, schon mal für diese ganzen detaillierten und spannenden Einblicke.
Sehr gerne.
Ja, zum Schluss noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Gemeinsam mit Belz und weiteren Partnern veranstalten wir auch dieses Jahr wieder ein Dampfsymposium. Der nächste Termin steht schon fest. Das ist der Donnerstag, 19. November 2026 im Avena Park Hotel in Nürnberg. Dort können sich die Interessenten auf kompaktes, praxisnahes Wissen rund um das Medium Dampf freuen. Direkt aus der Praxis für die Praxis. Also wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich gerne direkt bei der Firma Götze oder bei Belz. Wir freuen uns auf Sie und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal an der Götze Hörbar.
Hörbar. Wissen rund um Sicherheitsventile für unterwegs und zwischendrin.